dann kam irgendwann der Impuls so, aber jetzt gehst du mal richtig schön wandern. Das kam aus dem Nichtstun. Langeweile wird ja als quälend empfunden, aber es kann auch unheimlich inspirierend sein, weil irgendwann, und da können wir uns, glaube ich, auf uns mehr verlassen, als wir oft glauben, dieser Impuls kommt. Ich will was machen, nicht ich muss. Bergsteigen, was ich bis dahin ganz gerne gemacht habe, hat nicht funktioniert, weil ich da irgendwie nicht runtergekommen bin, sondern immer, ja, im doppelten Sinne, immer mehr rauf. Klar, man strengt sich an, es ist dann für den Moment auch weg alles, aber irgendwo nur beiseite gelegt. Also es hat für mich nichts geändert. Dass ich irgendwann gedacht habe, ich will jetzt eigentlich mein Leben so einrichten wie eine Mittelgebirgstour. Ne? Das heißt, durchaus anstrengend, aber dann auch wieder ruhig. Ne? Und dann wieder entspannend und dann wieder anstrengend, aber in so einem ganz, ja, in so einem organischen Rhythmus, sagen wir mal.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Christoph Förster, der Gastgeber dieses Podcasts, und unser Papa ist gerade leider krank. Ganz langsam geht es ihm wieder besser, aber er hört sich immer noch nicht gut an. Deshalb übernehmen wir heute die Anmoderation.
Christo hat sich für diese Folge mit dem Autor Sebastian Schöpp unterhalten. Und zwar über das Wandern, oder besser das Schlendern, und die Faszination der deutschen Mittelgebirge. Du erfährst in dem Gespräch, warum sich das Weserbergland für Sebastian wie die Toskana anfühlt und wie viel Slowenien er am Alpsteig findet. Dazu muss man sagen, Sebastian kennt sich wirklich gut aus in der Welt. Er hat viele Jahre als Journalist über und aus Lateinamerika berichtet. Heute ist er aber eben lieber auf seinen persönlichen Seelenpfaden unterwegs.
Seelenpfade, so heißt auch sein neues Buch, das gerade gestern erschienen ist. Den Link zu diesem Buch und wie immer weitere Inspirationen findest du am Sonntag im Newsletter zu diesem Podcast. Abonnieren kannst du den unter christoförster.com/freiraus. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Das beginnt, nachdem wir noch einmal tief durchgeatmet haben.
Sebastian, herzlich willkommen bei Frei Raus. Ich freue mich, dass wir heute zusammengeschaltet sind und miteinander sprechen.
Ich freue mich auch sehr darüber. Herzlichen Dank am Interesse am Buch und auch am Interesse am Thema. Und ich glaube, dass wir uns doch eine Menge zu sagen haben.
Seelenpfade heißt das Buch, was du geschrieben hast, was jetzt rauskommt. Da drängt sich natürlich als allererstes die Frage auf, was ist ein Seelenpfad?
Naja, also ein Seelenpfad ist natürlich ein Weg, auf dem man sich irgendwie zu Hause findet, ne? Oder sich zu Hause fühlt. Das weiß man vorher oft gar nicht, ne? Man startet eine Wanderung, es geht ja ums Wandern, und läuft los und manchmal schmeckt's einem nicht, warum auch immer, ne? Und manchmal fühlt man ist irgendwo da, ne? Man ist im Hier und Jetzt, und so ein Weg kann ja wie so eine Art Heimat sein, ne? Oder werden. Also man geht so ein, ja, man geht einen Trail oder man geht einen Pfad lang und fühlt sich auf diesem irgendwie zu Hause. Also ich habe dann festgestellt, das ist so ein ganz anderes, nennen wir es Territorialgefühl. Ne? Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde und wo die Seele in irgendeiner Weise,
Die Schritt hält, ja, zu Fuß hält die Seele Schritt, hat ja Goethe, war das, glaube ich, gesagt. Ja? Ist es das?
Ganz wichtiges Stichwort, es wird ja viel darüber gesprochen, dass man Dinge tut, wo die Seele nicht hinterherkommt, ne? Und das tun wir gerade im Beruf sehr oft. Ne? Wir müssen uns ständig über irgendetwas herumplagen oder uns auch selbst zwingen, Dinge zu tun. Ne? Und die Seele, die steht irgendwo hinten und sagt, na ja, mach mal, aber ich bin da nicht dabei. Und auf so einem Seelenpfad spüren sie, dass die Seele da ist. Jetzt habe ich sie gesagt. Wir duzen uns ja. Tut mir leid.
Da gehen wir drüber, das ist überhaupt kein Problem. Woran merkst du, dass du einen Seelenpfad gefunden hast?
Ja, das ist so ein Gefühl des Aufgehobenseins eben, ne? Also dieses, wenn ich merke, jetzt bin ich ganz da, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, ne? Dann setzt so ein Sog ein, da kann ich gar nicht mehr aufhören, ne? Und ich will wissen, was hinter der nächsten Ecke wartet. Ich genieße die Ausblicke auf ganz besondere Weise und ich spüre, dass sich irgendwas in mir zurechtrüttelt, irgendetwas in Einklang mit der Natur, mit dem mich umgebenden Natur. kommt. Es muss aber gar nicht zwingend Natur sein. Es kann auch in einem Stadtpark passieren. Das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Es kann sogar mit etwas Glück auf dem Weg zur S-Bahn passieren. Ne? Also es ist nicht unbedingt zwingend nötig, dass ich mich jetzt in extreme Naturgebiete begebe. Das ist mir oft sogar fast zu viel Input, muss ich sagen. Also riesige Wasserfälle, Felswände, habe ich alles gemacht. Da war die Seele oft ein bisschen hinterher. Ich stelle fest, dass das in ruhigen Umgebungen eigentlich am besten funktioniert. Das ist aber sehr individuell.
Ist es dann zu viel außen bei einem Wasserfall, also zu viel Fokus auf das Außen und vielleicht zu wenig aufs Innen?
Ich habe mal ein Zitat gelesen von einem Schriftsteller, dessen Namen ich leider vergessen habe. Der beschrieb das Weserbergland. Das ist ja nur eine sehr ereignisarme, impulsarme Landschaft. Und das war seine Heimat. Und er hat gesagt, er fühlt sich da so, das hat so einen Toskana-Effekt fast. Ne? Und sagt, Gebirge, Hochgebirge sind für ihn Lärm für die Augen. Vielleicht kann man mit diesem Zitat was anfangen, ja.
Da haben wir schon gleich einen schönen Vergleich, das Weserbergland auf eine Stufe mit der Toskana gestellt. Ja, das
ja,
gefällt
ja, also ich muss zugeben, ich spüre diesen Effekt relativ. Ich war häufig in der Toskana, ich kenne die ganz gut. Ich habe da studiert, ne, vor langer Zeit. Und ich stelle fest, dass solche Gegenden wie der Golling oder Weserbergland oder auch der Teutoburger Wald eben wegen dieses sanften Dahinrollens der Hügel einen ganz ähnlichen Effekt auslösen kann.
Hast du prägende Momente auf deinen Wanderungen erlebt, wo du, weil ich ja gerade gefragt habe, wann merkst du, dass etwas ein Seelenpfad ist, dass ein Weg ein Seelenpfad ist? Kannst du so Momente beschreiben, in denen du das ganz besonders gespürt hast?
Im Bayerischen Wald, da gibt's einen alten Grenzsteig, der ist eigentlich nicht mehr so richtig, den soll man eigentlich nicht mehr gehen, aber es gibt ein paar Stücke, da kann man ihn also gehen. Vom Osser zum Zwercheck zum Beispiel, und da läuft man so in luftiger Höhe zwischen Böhmen und Bayern. Wenn man Richtung Zwercheck läuft, liegt rechts Bayern, links liegt Böhmen. Das sind auch so beides so Landschaften, die so einen Frieden ausstrahlen. Zumindest heute. Es waren auch sehr, es sind auch viele, historisch viele schlimme Dinge passiert. Aber heute hat das so eine gewisse, ja, löst so eine Seelenzufriedenheit aus. Und da kam ich eben an einen Punkt, wo man vom Zwercheck aus sieht man so wunderbar diese Falkenstein und Rachel, diese großen, größeren Hügel, kleinen Berge des Bayerischen Walds. Das war ein wunderschöner Tag. Habe ich mich so auf diese Felsen, die glitzern ja so. Ne? Das ist so Quarzit. Ne? Also da waren früher die Glasbläser, die daraus Glas gemacht haben. Die gibt's leider kaum noch. Aber dieser ganze Berg glitzert. Ne? Und dann habe ich mich auf so einen Felsen gelegt. Da wuchsen Flechten drauf. Flechten sind ja immer ein Zeichen für gutes Klima, für saubere Luft. Ne? Und da habe ich mich so hingelegt und in die Ferne geschaut und hab mir gedacht, ja, das ist jetzt so ein richtiger Moment, da bist du ganz, ganz bei dir. Und das ist genau sowas Unspektakuläres. Ne? Ich könnte jetzt irgendwelche anderen Sachen beschreiben, wo irgendwas, meistens erzählt man von Touren oder von Wanderungen, ja, wenn irgendwas schiefgegangen ist, weil da ist am meisten Action drin. Und wir haben so viel Action im Leben, es sind gerade diese Momente, wo die Action mal schweigt, ne? In denen ich eigentlich dieses Gefühl am allerstärksten habe.
Das ist ja interessant, dass du gerade den Moment beschreibst, nicht wo du da langläufst und dich auf den Gipfel kämpfst, sondern den Moment, in dem du da liegst.
Genau, in dem ich eigentlich Ruhe gebe. Ne? Ich kenne das, ich habe sehr viele Gipfel erklommen in meinem Leben und ich kenne dieses wahnsinnig tolle Gefühl, wenn man sich da richtig aufgequält hat. Und das gibt es natürlich auch bei ruhigeren Wanderungen im Mittelgebirge. Ich bevorzuge ja die Mittelgebirge. Aber man kann natürlich da auch ganz schön ranklotzen. Ne? Also es ist ja inzwischen gar nicht mehr so leicht, eine Unterkunft zu finden. Also dadurch werden die Etappen manchmal recht lang. Ich meine, auf dem Rheinsteig, da machst du auch 1000 Höhenmeter am Tag. Ne? Immer rauf und runter. Ein Kerbtal nach dem anderen. Das ist natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn man dann abends einläuft in der Unterkunft und sich denkt, Mensch, boah, heute habe ich aber richtig alles gegeben. Und das kenne ich auch aus dem Gebirge. Ne? Also ich war in den Alpen sehr viel unterwegs. Und auch in anderen Gegenden, ich war in Lateinamerika, in den Anden, das ist das Problem, da bleibt das Hochgefühl oft aus, weil man keine Luft kriegt, ja, bei ab so 5000 Meter.
Naja, aber es lässt sich ja generell auch nicht wirklich trennen, diese Momente lassen sich, oder diese Erfahrungen lassen sich ja nicht wirklich trennen, ich lieg da und mache jetzt nichts und ich bewege mich da hoch. Es macht ja diesen Moment des Verharrens und des Runterkommens dann da oben auch aus, dass ich einen Weg zurückgelegt habe, um diesen Moment zu erleben.
Natürlich. Ja. Leben besteht aus Dualität. Ne? Es sind immer zwei Pole und natürlich ist die Entspannung sehr viel schöner, wenn ich mich vorher angestrengt habe. Ich betone aber, dass das nicht zwingend der Fall sein muss. Es geht auch umgekehrt. Man kann sich auch entspannen und daraus dann so eine gewisse Kraft schöpfen, dass man sagt, so, und jetzt gehe ich los. Ich würde sogar sagen, es ist die bessere Methode. Das ist ja, das Schöne beim Wandern ist, es hat mal auch ein schlauer Mensch gesagt, dass man dabei keinen inneren Schweinehund in irgendeiner Weise niederkämpfen muss. Wenn sie joggen gehen, denken sie sich, also außer sie sind so ein richtig passionierter Jogger, aber die meisten Menschen wie du und ich oder Alltagsbürger, die gehen joggen, weil es der Arzt gesagt hat und weil es der Motivationstrainer empfohlen hat und dann denken sich, oh, muss das wirklich sein? Und dann rennt man los und kommt wieder zurück, ist ausgepumpt, fühlt sich natürlich, der Schweiß rennt runter, aber eigentlich ist man ja froh, dass es vorbei ist. Ne? Und ich bin früher relativ viel gejoggt und ich habe immer festgestellt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock dazu. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich jogge jetzt erstmal eine Zeit lang nicht. Und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt. Und dann kam irgendwann der Impuls so, aber jetzt gehst du mal richtig schön wandern. Ne? Und das kam aus dem Nichtstun eigentlich, dieser Impuls. Das heißt ja manchmal so, Langeweile wird ja als quälend empfunden, aber es kann auch unheimlich inspirierend sein, weil irgendwann, und da können wir uns, glaube ich, auf uns mehr verlassen, als wir oft glauben, dieser Impuls kommt. Ich will was machen, nicht ich muss, sondern ich will, ich möchte, ich habe jetzt Bock drauf. Und das ist was ganz Entscheidendes, glaube ich, dass man so ein bisschen die eigene Seele, da sind wir wieder dabei, dass man ihr Zeit und Raum gibt, aus sich heraus Lust auf was zu entwickeln. Und was man dann macht, macht einem richtig Spaß. Und was man mit Spaß macht, das macht man gut.
Im Englischsprachigen, das beschreibst du auch ganz schön, gibt es für das Wandern sehr viele verschiedene Begrifflichkeiten. Ja, das Hiking, was wir oft kennen, eher mit so einem sportlichen Touch. Aber unter anderem auch das, wie sprichst du es auch, Sauntering?
Die Amerikaner sagen Sauntering, also Sauntering, wenn man es geschrieben sieht, kommt angeblich von Sauntère aus dem Französischen, wie ja viele englische Begriffe. Und zwar aus der Zeit der Kreuzzüge noch. Ne? Sauntère war entweder das Heilige Land, ne? Also man ging ins Heilige Land sozusagen, oder man war Sauntère, also ohne Land. Ne? Das ist ein Begriff, der so von so Denker wie Henry David Thoreau, der ja auch ein großer Wanderer war, sehr viel benutzt wurde. Und eigentlich heißt es nur schlendern. Und es gibt so ein paar Wanderer, die diesen Begriff sehr gerne benutzen. John Muir war so einer, das ist einer der Väter der amerikanischen Nationalparks, der gesagt hat, wir sollten nicht hiken, sondern sauntern. Ja, und das sagt doch Stephen Graham, das war ein schottischer Superwanderer, der ist vor dem Ersten Weltkrieg durch ganz Russland marschiert, hat immer empfohlen, nachmittags ein Nickerchen einzulegen. Und er sagt, sauntering ist so schön, weil man sieht die wilden Erdbeeren wachsen, ne, und man hat so richtig Zeit dafür, die Umgebung, die man durchschreitet, in sich aufzusaugen. Und ich finde diesen Begriff eigentlich sehr sympathisch, ne? Also ich glaube, man kann es einfach mit Schlendern übersetzen, und wenn man so vor sich hin schlendert, kommt man auch durchaus ein Stück weit, ne? Vielleicht ist nicht 50 Kilometer am Tag, aber
wie weit kommst du denn an so einem Schlenderwandertag?
Naja, also ich habe so ein bisschen eine Faustregel, ne? Also so 15 bis 18 Kilometer machen richtig Spaß. Ich gehe immer davon aus, dass ich das ganze Gepäck trage, ne? Also nicht mit Wandern, mit Gepäcktransport. Also wenn man alles auf dem Rücken hat, sind 15 bis 18 bei 1000 Höhenmeter machen Spaß. So 20, 25, da kommt man dann schon ganz schön ins Schnaufen. Und ab 30 ist eine Qual. Das ist so meine Faustregel. Was ja viele machen, Gepäck transportieren lassen von Unterkunft zu Unterkunft, das ist ja sehr populär. Finde ich auch nicht schlecht im Grunde. Und bloß einen kleinen Rucksack haben, dann ist es natürlich ein bisschen mehr. Aber wer alles auf dem Rücken trägt, der, glaube ich, weiß ungefähr, was ich meine.
Wie viel ist das denn dann, was du auf dem Rücken hast? Also mal angenommen, wir machen jetzt eine Woche oder zwei Wochen eine Wanderung. So, was hast du da dabei? Wie viel Gepäck ist das?
Also es ist egal, ob es 3 Tage oder 3 Wochen sind. Ne? Das ist das Gleiche, weil man muss die Klamotten sowieso waschen. Ich benutze inzwischen wie eigentlich alle Merino. Ne? Das kann man auch jeden Abend waschen. Das wird, egal bei welchem Wetter, trocken, wenn man es ordentlich aufhängt. Also ich habe immer so 7-8 Kilo Basisgewicht. Das Schwerste ist sowieso das Wasser. Und das ist ja ganz erstaunlich. Man muss ja auch in der Zivilisation Wasser immer mitschleppen. Man kann natürlich auch so Silber-Jodid-Tabletten benutzen, um Quellwasser zu reinigen. Das machen die Profis. Das macht jetzt der Normalkonsument vielleicht nicht, sondern schleppt halt sein Mineralwasser. Und wenn es schön warm ist, also sind das 3 Kilo. Ne? Also bei mir jedenfalls. Ich brauche sehr viel Flüssigkeit. Also dann Proviant, man kriegt in der deutschen Provinz nämlich nicht viel zu essen. Nibelungensteig durch den Odenwald, ne, von Westfranken bis zum Rhein, sind so etwa 6 Tage. Es gibt einen Laden, also den gab es, als ich gegangen bin noch. Das war ein alter Herr, der den geführt hat. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Also man muss da auch schon ganz schön Fressalien einpacken. Ne? Also insofern ja, also wenn du 7-8 Kilo Basisgewicht hast, da kommen schon nochmal 3-4, manchmal 5 Kilo Proviant drauf. Das ist ganz erstaunlich. Man denkt immer, ja, ich kehre dann irgendwo ein. Hm.
Ja, für mich ist die leere Wasserflasche immer ein tolles Vehikel, um auch ins Gespräch zu kommen mit Menschen. Also ich habe oft schon in Vorgärten irgendwelche Leute angesprochen und gefragt, ob sie die Wasserflasche auffüllen können, damit ich eben nicht so viel schleppen muss. Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, da gibt's ganz oft viel mehr als das, wonach man gefragt hat. Dann auch hier und noch willst du das noch und komm noch rein und noch einen Apfelkuchen. Ja.
Das ist ein tatsächlich toller Tipp, ja. Das ist ja das Schöne beim Wandern, eben diese Gespräche, die ein bisschen aus Not auch manchmal entstehen, ne? Man hat kein Wasser, unglaublich existenzielle Sache, ne? Man kommt nicht weiter aus irgendeinem Grund und muss jemand bitten, dass man mitgenommen wird, oder man findet keine Unterkunft. Wir haben mal erlebt mit einem guten Freund von mir und ich, wir kamen in so ein Dorf, Odenwald war das an der Bergstraße, und wir dachten, oh, wir finden schon irgendwas, da gab es gar nichts. Und da gab es bloß eine Eisdiele, und da saßen wir da so ein bisschen verzweifelt, wir waren echt kaputt. Und wollten auch nicht weiter. Man kann natürlich mit der Bahn ein Stück fahren, aber das will man nicht, wenn man läuft. Ne? Und dann, das halbe Dorf hat dann für uns eine Unterkunft gesucht. Ne? Ah, Mensch, ich kenne die Frau so und so, die vermietet doch, ich ruf mal an. Und das war 2011, da hatten wir noch alte Nokias, ne? Da konnte man jetzt auch nicht mal schnell googeln, sondern war das Schöne an dieser Zeit. Ne? Und das halbe Dorf hat für uns dann so eine Monteursunterkunft gesucht bei einer älteren Dame. Das war sehr, sehr schön, die uns dann auch tolle Tipps noch gegeben hat, was wir anschauen können. Solche Begegnungen sind natürlich unheimlich bereichernd.
Du suchst aber nach Unterkünften, wenn du unterwegs bist. Du hast jetzt nicht Zelt dabei oder einen Schlafsack dabei, Hängematte dabei und hängst dich da irgendwo in den Wald. Du suchst immer nach einer Möglichkeit unterzukommen. Das heißt, auch weniger Gepäck.
Da habe ich jetzt gleich eine Gegenfrage. Sprichst du denn vorher mit den Grundeigentümern, wo du übernachtest? Das ist ja gar nicht so leicht, ne? Draußen zu übernachten, ne?
Das ist nicht so leicht, das kommt drauf an. Also wenn es ein öffentlich zugänglicher bzw. ein öffentlicher Wald ist und kein privater Wald, dann darf ich da liegen und mich ausruhen. Ich darf nicht zelten. Das ist der entscheidende Unterschied. Das Zelten ist verboten. Wenn ich da aber liege, entweder auf dem Boden einfach oder in meiner Hängematte, dann ruhe ich mich erstmal aus. Ob ich das 1, 2, 3 oder 6 Stunden tue, das ist dann das, was man manchmal als Grauzone bezeichnet. Das ist nicht wirklich geregelt juristisch. Insofern ist das nicht verboten. Also es ist kein Zelten. Es ist natürlich manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, wenn du unterwegs bist, ist das jetzt im Privatwald, ja, oder nicht. Und vor allen Dingen ist es ein Naturschutzgebiet, denn da ist auch das Lagern oft verboten. Da dürfte ich noch nicht mal mich einfach hinlegen. Das muss ich im Blick haben. Wenn ich das aber habe, dann ist es eben durchaus möglich, einfach sich dahin zu hängen, ohne jemand vorher gefragt zu haben. Und bei Privatgrund versuche ich das dann herauszufinden, unternehme jetzt aber auch keine Anstrengungen, die völlig ins Abstruse gehen. Ja, also wenn dann da vielleicht jemand irgendwo zu sehen ist, dann frage ich den oder frage nochmal im Ort oder so. Ja, und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann habe ich manchmal dann auch einen Mut zur Lücke.
Finde ich jetzt interessant, ist für mich eine neue Information. Ich wusste nicht, dass man sozusagen das Lagern oder sich ausruhen über die ganze Nacht ausdehnen darf. Das ist ein interessanter Tipp für mich auch. Wusste ich nicht. Also ich ging immer davon aus, es ist nicht erlaubt. Und es ist ja doch so, dass immer mal wieder einer vorbeikommt. Und es ist, das weiß ich aus meiner Jugend noch, wo man sich niederlässt und Feuer macht oder zeltet, kommt ganz sicher ein Förster vorbei, der da sonst nie vorbeigekommen wäre. Das weiß ich noch. Und deswegen bin ich ein gebranntes Kind. Wir haben das als Jugendliche sehr viel gemacht. Ich habe mich nicht getraut.
Ja, es ist zum einen so, dass viele Menschen das tatsächlich nicht wissen, so wie du es gerade auch beschreibst. Da ist es immer ganz gut zu wissen, was man darf oder nicht, weil manchmal kommt auch jemand vorbei, man darf es hier nicht. Und wenn man dann sagen kann, ja, na, ich bin aber hier im Landschaftsschutzgebiet und nicht im Naturschutzgebiet, ich darf das, dann ist es schon mal viel wert. Und was natürlich auch entscheidend ist, ist, wie verhältst du dich? Ja, bist du jetzt mit einer Gruppe von 5 Jugendlichen und einer Kiste Bier unterwegs und noch Musik, ja, oder alleine und kannst relativ schnell auch dann deutlich machen, dass du dich da vernünftig verhältst, nichts hinterlässt, dann ist das natürlich auch nochmal ein Unterschied.
Was machst du in der Hängematte, wenn es regnet?
Ich habe eine Regenplane drüber, die ich da drüber spannen kann. Eine ganz leichte, einfache, ein Tarp nennt man das ja. Das kommt da drüber, genau. Und dann bin ich da geschützt vor Regen.
Und das gilt nicht als Zelt sozusagen?
Der Zelt beginnt wohl bei Gestänge.
Ah ja.
Aber das ist dann natürlich Detailarbeit. Ja, aber genau, so mache ich das. Und ja, genau, es ist ja aber auch völlig legitim, das anders zu machen und zu sagen, pass auf, ich schleppe jetzt den Kram auch nicht mit. Das ist ja tatsächlich ein Unterschied, ja, und komme dann unter.
Das muss ich sagen, also mir reicht das Gepäck, was ich habe eigentlich, und ich habe es auch immer eigentlich, für mich hat das dazu oder gehört das dazu, ich sage deswegen hat dazu gehört, weil es eben sehr schwierig ist, das überhaupt noch zu finden, dieses Einkehren, ne? Und das, ich bin ja so ein bisschen auch aus romantischen Motiven losgegangen, und ich denke dann natürlich immer an die großen Wanderer der Romantik, die dann abends irgendwo im Dorfwirtshaus sitzen und man kommt ins Gespräch. Mir ist es draußen im Wald, ich hab's gern, wenn ich allein Sachen mache, aber mir wird's dann auch oft ein bisschen zu einsam einfach, muss ich sagen. Und man findet auch nicht immer jemand, der dann da mitmacht und da auch zelten möchte. Also es gibt Leute, die machen das. Ich kenne viele, die auch in den Alpen ihr Zelt dabei haben. Da ist dann natürlich auch oft die Begründung, ja, ich habe halt nichts anderes gefunden. Ich muss ja irgendwo.
Ein Notbivak, ein sogenannter. Ja.
Ein Notbivak ist immer erlaubt, ne? Genau. Ich habe mal, auch da kann es eigentlich zu ganz schönen Erlebnissen kommen. Ich habe einmal so eine Tour gemacht mit Zelt. Das war im Schweizer Jura. Einmal durch, und da haben wir auch wild gecampt, und das war an der Doubs, das ist ein Fluss, der Frankreich und die Schweiz trennt, und da war so ein schön terrassiertes Gelände und so eine kleine Hütte, auch war aber niemand da, haben wir gedacht, das ist hier super, hier ist schön gerade, wir hatten auch ein Zelt tatsächlich und haben das aufgestellt. Und natürlich, genau wie wir fertig waren, kommt also von oben, da kommt so ein Feldweg runter, ein Auto angefahren, ne, und denkst, oh nee, es war schon dunkel, und gesagt, jetzt. Ja, es war offenbar ein Gelände des Fischereivereins, und man weiß, Fischereivereine sind manchmal besonders heikel. Und gedacht, so, jetzt können wir also wieder einpacken, und das Auto parkte und der Mann stieg aus und kommt so auf uns zu. Und wir grinsen so ein bisschen doof und schuldbewusst, und er sagt, ah ja, Mensch, super, wo kommt ihr denn her? Und das und das und wo wir hinwollen und so. Ich habe in der Hütte Wein. Wollt ihr welchen? Und er hat uns eine Flasche wundervollen Neuchâtel Weißwein geschenkt, ne, für unser Biwak. Also auch das gibt's.
Solche Momente habe ich immer wieder gehabt, wo du im ersten Moment denkst, oh nein, jetzt ist es vorbei, jetzt wird's blöd, und dann werde ich eines Besseren belehrt, und manchmal schäme ich mich im Nachhinein dann richtig so dafür, dass ich jetzt wieder das Blödeste Mögliche angenommen habe, was jetzt passiert, anstatt ja da mal offen reinzugehen in die Situation. Ich habe mal eine Hängematte hier auch am Eingang von so einem Containerhafen-Terminal im Hamburger Hafen übernachtet, wo wirklich nach vorne raus Blick auf diesen Hamburger Hafen, ganz toll, ganz tolles Panorama, aber auch sehr nackt, sehr offen, weil jeder, der mit dem Schiff vorbeifährt, sieht, dass du da mit der Hängematte hängst. Und dann kam auch spätabends kam dann so ein Schlepper vorbei, also irgendwie ein Schiff näherte sich, und ich hörte schon die Lautsprecher knacken, ja, und dachte, oh, war jetzt mal ein Lautsprecher an, jetzt gibt's hier eine Ansage. Und dann kam über den Lautsprecher nur, oh, ja, so will ich auch mal Urlaub machen, oder so will ich feiern, Mann, ich weiß es gar nicht mehr, und Prost, weil wir hatten noch irgendwie ein Getränk in der Hand und so. Und es war einfach total nett, die wollten nur mal irgendwie einen blöden Spruch bringen, ja, oder einen netten Spruch bringen in dem Fall. Und wir haben dann rübergewunken und es war alles gut, ne? Keiner hat uns verjagt. Das ist auch so ein Moment, ja.
Das sind natürlich auch wirklich ganz besondere Augenblicke, ne? Und wie gesagt, ich habe es ja auch schon gemacht, habe mich dann aber entschieden für das Gasthaus, und weil es eben auch immer ganz nett ist und man auch ganz viel hört, was so, ja, wie die Situation ist und was dort los ist. Und inzwischen ist man stark angewiesen auf die Monteursunterkunft. Günstig und oft gar nicht schlecht, ne, muss man sagen. Kühlschrank ist drin und manchmal sogar eine Waschmaschine. Es sind, wenn man mit Freunden geht, auch gar nicht schlecht, immer Einzelbetten. Ja, das ist ja auch so manchmal irgendwie auch angenehmer. Und das ist so ein bisschen die Rettung, ne? Nachdem das Dorfwirtshaus mit Zimmern immer seltener wird. Das ist natürlich auch eine Geldfrage, klar, so eine Monteursunterkunft ist günstig. Und man kriegt eigentlich fast überall was. Das ist sozusagen die Zwischenstufe zwischen Zelten, und das ist betreutes Zelten sozusagen.
Lass uns nochmal darüber sprechen, wie du auf die Seelenpfade gelangt bist. Du hast zwar schon gesagt, du bist auch früher in den Bergen schon viel unterwegs gewesen, in den Alpen, ja, aber es ist ja eine neue Qualität des Unterwegsseins, des Gehens, des zu Fuß Unterwegsseins, die du da irgendwann für dich entdeckt hast.
Ja, das war eigentlich ein Kontrastprogramm. Ich war früher Redakteur bei einer großen deutschen Tageszeitung und war dort zuständig für spanischsprachige Länder, die meisten davon liegen in Lateinamerika. Ich war also ganz viel über den Atlantik unterwegs, habe also einen riesengroßen Fußabdruck da auch hinterlassen, was das Fliegen angeht. Und das hat mich das hat eine Zeit lang wahnsinnigen Spaß gemacht, aber irgendwann fing mich das an, auch wahnsinnig zu stressen. Wir wissen alle, wovon die Rede ist. Die ganze für mich oft unwürdige Kontrollitis am Flughafen, berechtigt oder unberechtigt, aber ich fand es immer nerviger. Diese Enge, dieser Aluröhre da eingezwängt zu sein mit Hunderten von Menschen. Und habe das eigentlich immer absurder gefunden, dass ich das mache. Gut, das ging beruflich dann eine Zeit lang nicht anders. Und ich habe dann festgestellt, ich brauche irgendeinen Ausgleich. Ich brauche irgendwas, was komplett anders ist. Ne? Weil, okay, wer jetzt jeden Tag im Büro sitzt und vielleicht immer nur ein paar Kilometer fährt, um was zu reparieren, wer Handwerker ist und sowas, für den ist es vielleicht dann wieder attraktiv, sich in ein Flugzeug zu setzen. Ich will da kein Dogma draus machen. Für mich war es umgekehrt. Viele von uns müssen inzwischen viel fliegen. Also es ist ja kein Privileg mehr, sondern es ist ja eine Last für viele auch. Ne? Und da habe ich gedacht, ich brauche irgendwas, was komplett anders ist. Bergsteigen, was ich bis dahin ganz gerne gemacht habe, hat nicht funktioniert, weil ich da irgendwie nicht runtergekommen bin, sondern immer, ja, im doppelten Sinne, immer mehr rauf. Ne? Man geht rauf, weil du das vorher noch angesprochen hast, klar, man strengt sich an, es ist dann für den Moment auch weg alles, aber irgendwo nur beiseite gelegt. Es ändert, also es hat für mich nichts geändert, ich sag's mal mit aller Distanz. Und dann habe ich irgendwann, war ich auf der Frankfurter Buchmesse, da war Argentinien Gastland, da bin ich von Heidelberg aus hingefahren, weil ich da jemand getroffen habe und fuhr so am Odenwald entlang, an der Bergstraße, ne? Und das sah alles so kuschelig aus, diese Wälder dort, so schöne, toskanisch fast so sanft gewellte Hügel, Wein wuchs da und auf den Hügelkuppen überall schön die Burgruinen und ich dachte, ist das niedlich irgendwie und das ist so gemütlich, diese Fachwerkhäuschen. Ja, ich gedacht, das müsste man mal irgendwie, vielleicht mal irgendwie, müsste man sich das mal ansehen, ne? Und dann habe ich das aber wieder vergessen und dann irgendwie ein Jahr drauf hatte ich auch wieder wahnsinnigen Stress und habe ich einen Freund von mir angerufen, der für so einen Quatsch zu haben ist, ne, mit dem ich auch damals in Schweizer Jura war und dann gesagt, du sag mal, kannst du dir mal vorstellen, was völlig Absurdes zu machen? Und sagt, ja, was denn? Sag ich, wir könnten von Darmstadt nach Heidelberg gehen. Dann sagt er, oh, wie lange dauert das? Sag ich, ja, kann man mal so ein verlängertes Wochenende, mal 4 Tagesmärsche und das klang für mich dann schon so nach Goethe irgendwie, ne, 19. Jahrhundert, Tagesmärsche, ne, praktisch wie die Kutschfahrt, ne, zu Fuß. Und dann sagt er, ja klar, können wir machen, aber wo liegt Darmstadt? Ne, und das ist so ein bisschen sowas ganz Interessantes, dass viele von uns ja super Bescheid wissen in der Welt, ne, aber wo liegt Darmstadt, wo liegt Miltenberg, wo liegt Zittau, das weiß kein Mensch, ne? Und Bad Kissingen oder sonst irgendwas, wenn man da nicht her ist oder da Verwandtschaft hat. Also die Kenntnis der deutschen Geografie ist in Deutschland in aller Regel nicht gut ausgeprägt. Und bei mir war das genauso. Ich hätte nicht genau gewusst, wo das ist, wenn ich nicht diesen Zug genommen hätte, der in Darmstadt eben hält. Und ich sagte, ja, okay, machen wir so. Und das war so schön, diese Tour. Und so erholsam und auch so lebensverändernd, obwohl sie ganz kurz war. Nur 4 Tage waren wir unterwegs. Und das hat mich dann drauf gebracht, dass ich das eigentlich jedes Jahr mal machen will. Und das hat sich dann so eingebürgert. Wir haben das dann viele Jahre lang gemacht. Jedes Jahr so 1, 2 so Mittelgebirgstouren. Und ich fand es ganz großartig.
Dein Leben vorher, wenn ich das so sagen darf, also vor dieser Tour, war ja nicht nur geprägt jetzt von einer anderen Art des Unterwegsseins, sprich Fliegen, sondern auch von einem anderen Leben einfach, ne? Von einem anderen Alltag, den du gehabt hast. Das Wort Stress hast du eben schon genannt. Du hattest richtig viel um die Ohren, was sich auch auf deine sowohl mentale als auch körperliche Gesundheit ausgewirkt hat.
Ja, das hat sich wie bei ganz vielen von uns irgendwann bemerkbar gemacht. Das ging schon ganz früh los. Man merkt das ja leider immer erst, wenn es zu spät ist, ne? Man denkt, ah, das mache ich noch und das kann ich auch und na klar und der Chef sagt, willst du das machen? Mach ich. Und irgendwann stellst du fest, das war zu viel, ne? Und dann ist es aber leider oft schon zu spät. Das war schon ganz früh, das war mit Ende 30 schon. Das, was man heute einen Burnout nennt, den Begriff gab es noch gar nicht. Vegetative Dystonie hieß das oder heißt vielleicht immer noch, ich bin kein Arzt, aber also das Nervensystem spielt einfach verrückt. Man kann nicht mehr schlafen, man ist überreizt, hyperventiliert, wodurch unheimlich viele körperliche Phänomene auch auftreten, das weiß ich inzwischen, also die man erst gar nicht damit in Verbindung bringt. Und man wird irgendwie so ein anderer. Ne? Ja, das ging dann auch nicht gleich wieder weg sozusagen. Ne? Man geht dann zum Arzt und er sagt, ja, machen Sie mal ruhiger. Mit Ende 30, Anfang 40 ist das leicht gesagt. Und das war dann eigentlich ein ganz langsamer, schleichender Prozess. Ich habe dann plötzlich gemerkt, bestimmte Dinge wie eben leistungsorientiertes Bergsteigen helfen nichts. Durch diese ruhigen Mittelgebirgstouren bin ich dann auf den Trichter gekommen, was ich eigentlich brauche. Nämlich, ich brauche tatsächlich viel Ruhe, ich brauche tatsächlich viel Platz für mich. Ich kann ziemlich viel bringen, aber ich brauche dann wieder so eine Zeit, wo es einfach ruhiger dahergeht. Und das war wie so eine Art Symbol, wie man vielleicht auch insgesamt im Leben handeln könnte. Das hat aber 10 Jahre gedauert, bis ich wirklich drauf gekommen bin und mich dann auch entschlossen habe, aber durchaus aus diesen Touren resultierend, dass ich irgendwann gedacht habe, ich will jetzt eigentlich mein Leben so einrichten wie eine Mittelgebirgstour. Das heißt, durchaus anstrengend, aber dann auch wieder ruhig. Und dann wieder entspannend und dann wieder anstrengend, aber in so einem ganz, in so einem organischen Rhythmus, sagen wir mal. Und zum Glück gab es dann auch die Gelegenheit, das zu machen, weil es ein Abfindungsangebot in der Arbeit gab. Und ich habe das dann auch angenommen. Und das Lustige ist, dass es genau auf einer Wanderung passiert ist. Ich bekam diese Mail, ich lese sonst keine Mails auf Wanderung, da habe ich mal ausnahmsweise eine gelesen. Und da hieß es, ja, es gibt jetzt also Abfindungen. Und dann habe ich mir gedacht, das machst du.
Und was machst du heute? Bist du Privatier im Ruhestand oder hast du eine andere Aufgabe auch im Beruflichen gefunden?
Schön wär's. Nein, die Abfindung war ganz ordentlich, aber nicht in dem Ausmaß, dass ich jetzt wirklich nichts mehr, ich will auch nicht nichts tun. Darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass man alles von sich wirft und gar nichts mehr macht. Das ist ja auch langweilig und das ist auch nicht gesund. Na, ich schreibe zum Beispiel Bücher wie dieses Wanderbuch gerade, wo diese Geschichte auch ein bisschen vorkommt. Ich moderiere, ich berate Autorinnen und Autoren, die Bücher schreiben. Das ist was mir sehr viel Spaß macht. Und mit meiner Lebensgefährtin zusammen, sie hat einen ganz ähnlichen Weg genommen. Dadurch sind wir uns auch begegnet oder ins Gespräch gekommen, die auch aus dem Business kommt, aus dem Personalwesen, dort sehr hart gearbeitet hat und dann irgendwann umgesattelt hat und Heilpraktikerin wurde. Auch gar nicht selten, dieser Weg klappt mal, klappt nicht, bei ihr klappt's gut. Und sie hat sein kleines Häuschen, das im Familienbesitz ist und betreibt dort ihre Praxis, die nutze ich zum Teil mit. Und schönes altes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. Und wir machen da auch kleine, aber es ist aber ganz mini. Es ist wirklich, also kein Tagungsort oder sowas. Es ist ganz mini, aber wir machen da kleine Ausstellungen, Lesungen, solche Sachen. Mit sowas beschäftige ich mich.
Die Magie der Mittelgebirge, so haben wir jetzt schon ein paar Mal so angerissen, ja, warum es gerade die Mittelgebirge sind. Warum sollten wir mehr wandern in den Mittelgebirgen und vielleicht weniger auf die hohen Berge?
Du beschreibst es ja auch in deinen Arbeiten, also Deutschland hat ja viel sehr Überraschendes zu bieten. Und das wird sehr gering geschätzt zum Teil. Es wird auch gar nicht beachtet. Also wenn man losläuft, du bist ja von der Zugspitze
bis nach Sylt. Also ich bin einmal durch Deutschland durch.
Aber gepaddelt die meiste Zeit.
Ja, aber auch gelaufen. Also am Ende habe ich versucht, möglichst zu paddeln, aber das ist natürlich nicht durchgängig möglich, weil du nicht durchgängig Flüsse hast, die in die eine Richtung
laufen.
Wegen
der Mittelgebirge auch, über die muss man immer drüber. Wasserscheide, genau.
Wegen der Mittelgebirge, der Wasserscheiden. Auch ein Begriff, den ich nochmal ganz neu verstanden habe dann.
Also für mich war das, was ich da, ich bin aus München, da ist man natürlich tendenziell eher nach Süden orientiert, dann fährt in die Alpen oder fährt nach Italien, das ist auch lange Zeit sehr schön gewesen und beachtet Deutschland soweit eigentlich gar nicht. Und als ich dann angefangen habe, mir jedes Jahr so eine Tour rauszusuchen, ich weiß ja, da gibt's ja doch so einiges. Und das, was immer in der Nähe ist, das schätzt man oft gering. Und ich war ganz platt, was ich da alles gefunden habe. Also diese Plateaufelsen in der Sächsischen Schweiz oder diese Schieferhänge am Rhein. Ja, auch diese Mikroklimata. Man kann an der Mosel langlaufen. Überall ist ganz mieses Wetter, nur an der Mosel nicht wegen der Flussthermik. Es gibt so viele überraschende Dinge. Also auch an baugeschichtlichen Sachen. In der Lausitz, da gibt es so eine wundervolle Kirche ohne Dach, so ein altes Kloster. Ganz verwunschen liegt das da irgendwie auf so einem Felsen über Bad Eubin. Und das sind Dinge, für die fahren andere sehr, sehr weit. Man kennt die Meteora-Klöster oder man kennt St. Galgano in der Toskana. Es gibt bei uns solche Sachen auch. Die Wildenburg zum Beispiel im Odenwald, wo der Parzival geschrieben wurde, sehr wahrscheinlich im frühen Mittelalter. Das waren sehr, sehr, sehr spektakuläre Gemäuer. Da war zum Beispiel kein Mensch. Niemand. Das war Freitagnachmittag, schönes Wetter. Es war absolut niemand dort. Also was mich auch sehr positiv immer berührt hat, auf diesen Touren durch deutsche Mittelgebirge null Overtourism.
Du beschreibst auch in dem Buch, dass es ja oft suggeriert wird, auch von Regionen, ja, dass es doch so eine neue Wanderwelle gäbe, einen neuen Hype ums Wandern. Das hast du aber nicht so gesehen oder siehst du nicht in den Mittelgebirgen. In den Alpen eben schon, auf den hohen Bergen. Aber zumindest du selbst kannst es nicht bestätigen, wenn du da unterwegs bist.
Das gibt's mal ganz punktuell. Also Malerweg in der Sächsischen Schweiz, ne, der hat ja eine lange Tradition, also aus dem 19. Jahrhundert schon, war auch in der DDR-Zeit aber sehr beliebt, weil man einfach nicht viel Möglichkeiten hatte. Ne? Die Alpen waren einfach nicht erreichbar. Ist ja auch eine wahnsinnig tolle Landschaft, das Elbsandsteingebirge, und da trifft man schon viele Wanderer, auch mit großem Rucksack. Ne? Also auch Jüngere, die da mal eine längere Tour machen, da kann man ja auch ins Böhmische rüber und da gibt's allerlei Möglichkeiten. Aber ansonsten beschränkt sich das eigentlich auf Spaziergänger. Ne? Man trifft natürlich Leute, an der Lorelei ist voll. Aber 500 Meter danach nicht mehr. Und die meisten machen so eine kleine Runde, vielleicht auch mal einer mit dem Tagesrucksack, das sieht man schon mal, so eine Tagestour am Wochenende. Gibt es manchmal so Spots, die sind voll. Aber im Allgemeinen, also gerade dieses Mehrtageswandern mit Gepäck, da bin ich oft tagelang allein unterwegs gewesen. Also ich kann da so eine neue Wanderwelle eigentlich nicht feststellen. Das ist ja auch untersucht, es gibt das Deutsche Wanderinstitut, das da Untersuchungen gemacht hat. Und sagt, offenbar ist es den vielen Menschen dann doch zu wenig leistungsorientiert. Also man geht dann lieber von Oberstdorf nach Meran, obwohl der Rheinsteig zum Beispiel die gleiche Menge an Höhenmetern aufzuweisen hat, und steht da aber Schlange dann an der Hütte und an den Gipfeln. Ne? Und na gut, ich will es nicht kritisieren, wer das gerne macht, soll es machen. Aber mir ist das zu viel. Ne? Und das Schöne ist also tatsächlich, dass man so sehr individuell unterwegs ist. Das genieße ich sehr. Und insofern, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, man freut sich natürlich, wenn ein Buch viel gekauft wird, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es sich sozusagen der Trend dadurch massiv ändert. Dass also jetzt plötzlich die Mittelgebirge überschwemmt werden würden. Wobei ein bisschen mehr Boost für die Infrastruktur wäre schon ganz gut. Ne? Also ein paar mehr Wanderer, Wanderinnen, die von mir jetzt durch den Hunsrück gehen, das würde den dortigen Gastronomen und Gastronominnen schon sehr sehr, sehr gut tun, und das würde vielleicht auch dazu beitragen, dass die Infrastruktur nicht gar so leide.
Du kennst ja nun viel von der Welt, gerade Südamerika viel gesehen, Europa ja auch sehr, sehr viel gesehen und sicherlich auch darüber hinaus. Wenn wir jetzt auf die deutschen Mittelgebirge nochmal gucken, so im internationalen Vergleich, ja, also etwas, was du schon beschrieben hast, ist ja diese Verbindung auch von Natur und Kultur. Das ist ja was wirklich, was Deutschland sehr besonders macht, ja, auch wenn wir es jetzt vergleichen mit irgendwelchen ganz wilden, abgelegenen Gebieten, wo du einfach nur in der Wildnis bist, aber gar keine Kultur hast. So, das ist ja schon mal was. Was ist es noch? Du hast einen Aspekt genannt in deinem Buch auch. Diese Freiheit, wirklich auch überall gehen zu können. Also Dinge manchmal, die wir gar nicht so sehen, weil sie für uns selbstverständlich sind. Gibt es da noch mehr?
Naja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Also ich habe tatsächlich das Wandern in sehr vielen Weltgegenden probiert. Und man stößt immer wieder, zumindest so als Normalkonsument, an Grenzen. Ne? Also wie gesagt, in den Anden kriegt man irgendwann keine Luft mehr. In Patagonien, außerhalb der großen Trekkinggebiete, sollte man das dünnlichst unterlassen, weil wenn man über einen Weidezaun steigt, der gilt als Viehdieb. Und ich bin in Spanien von wilden Hunden gehetzt worden. Ne? Ich habe mich verlaufen, derartig, dass mir also wirklich mulmig wurde. Wanderweg sieht manchmal aus, ist aber wirklich in Wirklichkeit ein Ziegenpfad und endet an irgendeinem Abgrund. Und man denkt, naja, ich komme da schon irgendwie durch, aber die Dornen, die sind wirklich 5 Zentimeter lang. Ne? Das ist zum Teil, kommt man da in ganz schön schwierige Situationen. Kein Wasser, ne? Aber da ist auch keiner, den man fragen könnte, weil da wohnt einfach niemand. In Italien ist auch viel abgesperrt, abgezäunt, der Privatbesitz sehr wichtig. Also es gibt nicht dieses Wegerecht. In Großbritannien ist es ganz anders. Da ist das Wegerecht richtig öffentlich verbrieft, ein Public Footpath, da darf ich langlaufen. Da habe ich das Recht dazu, auch wenn er durch eine Hofstelle führt. Ne? Also der Bauer, die Bäuerin müssen dafür sorgen, dass man da durch kann. Weil das einmal ein Public Footpath ist, der seit Jahrhunderten existiert und eine gewachsene Verbindung. Und das ist bei uns jetzt nicht ganz so klar festgelegt, aber im Allgemeinen gibt es auch das Gewohnheitsrecht, dass ich eben auf einen Feldweg oder einen Pfad benutzen darf. Und das macht die Sache natürlich enorm entspannt. Ne? Also ich kann ja im Grunde überall hinfahren, aus dem Zug steigen und loslaufen. Ne? Und ich finde, das ist das Schöne an Deutschland, ich finde immer was. ob es Rhein-Main-Gebiet ist oder Ruhrgebiet oder Sachsen, Südwestdeutschland, man findet immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest 2-3 Tage loszulaufen und sowas, wie du ja auch beschrieben hast, ein Mikroabenteuer zu erleben. Ich finde den Begriff sehr schön, den du da eingeführt hast. Diese, wie ist es, 72 Stunden, oder?
Ach, das sind so Regeln, die habe ich dann mal für mich noch aufgestellt, um das abzugrenzen von anderen Sachen, die ich so mache. Ja, 72 Stunden, genau, maximal. Und ich möchte kein Auto benutzen dann bei einem Mikroabenteuer, kein Flugzeug benutzen bei einem Mikroabenteuer. Man könnte ja auch sagen, von Freitag nach Sonntag auf Sonntag nach Mallorca, ja, höre ich auch dann immer wieder Leute, die haben gesagt, wir haben auch Mikroabenteuer gemacht. Und ich sage, nee, das ist nicht meine Definition. Was ich aber auch immer dazu sage, ist so, das ist meine Definition, die haben auch viele für sich übernommen und machen da gute Erfahrungen mit. Aber ich kann ja nicht entscheiden, wo beginnt ein Abenteuer, wo hört es auf. Das ist ja sehr, sehr individuell. Das ist ja natürlich ganz wichtig. Da kann es keine allgemeingültige Definition für geben. Aber diese Idee, diesen Ansatz mal wirklich in einer kurzen Zeitspanne zu schauen, was kann ich denn da machen und gar nicht immer nur im Sinne, was kann ich da alles reinpressen? Ja, wie weit kann ich da kommen? Sondern was kann ich da erleben? Wie viel kann ich da entdecken? Im Außen, aber eben auch im Innen.
Und das hat eben, genau, sehr viel mit der eigenen Seelenverfasstheit zu tun, ne? Und das ist, man muss es rausfinden. Es gab ja den amerikanischen Naturphilosophen und Denker Henry David Thoreau, der bekannt geworden ist, weil er sich ja da zurückgezogen hat im frühen 19. Jahrhundert in seine Hütte am Waldensee und da die meiste Zeit verbracht hat, eigentlich mit Fischfang, und er hat sich alles selber gebaut und ist halt so um seinen Ort oder um seine Hütte eigentlich nur rumgelaufen. Und er hat irgendwann mal gesagt, man sollte jeden Weg so angehen, als wäre er ein großes, oder so erleben, als wäre er ein großes Abenteuer. Zumindest es zu versuchen, auch in Alltagswegen das positive kleine Mikroabenteuer zu sehen. Das ist was ich immer mehr versuche. Also gerade eben Verzicht aufs Auto ist ganz wichtig. Mich nervt das inzwischen. Ich habe das früher viel gemacht. Es ist nicht weit hier zu den Alpen, aber Stau, Stau, Stau. Da laufe ich lieber hier ums Dorf rum, wie Henry David Thoreau sozusagen. Das ist kenne ich zwar alles, aber ich nehme es anders wahr, je nach Seelenverfassung.
Selbst wenn wir den gleichen Weg gehen würden, jetzt heute und morgen, wäre ja schon wieder vieles anders. Ja? Die Tageszeit ist anders, das Licht fällt anders, da sind andere Tiere unterwegs. Also es ändert sich ja doch immer was.
Heute blühen die Winterlinge, morgen die Schneeglöckchen. Ne? Wer da ein Auge für hat, der kann da eine Menge rausziehen. Ne? Uns wird immer gepredigt, dass immer mehr, sowohl was Leistung angeht, als auch was Konsum angeht, und das stellen ja viele von uns fest, dass das einfach nicht froh macht, dass man so ein Teil hat und dann übermorgen ist es uninteressant. Die Natur erneuert sich ständig von alleine.
Ich habe immer wieder auch von Menschen schon gehört, eigentlich bin ich eine Abenteurerin oder ein Abenteurer, aber gerade spricht dies und dies und dies und dies dagegen. Ja? Und wer wir sind, wie wir sind, das zeigt sich ja meines Erachtens nach im Alltag und nicht dann, wenn wir ausbrechen aus dem Alltag und irgendwas Wildes machen. Ne? Und dann meinen, wir reisen jetzt in exotische Länder und sind da ganz offen der fremden Kultur gegenüber, wollen da eintauchen in das wahre Leben. Wenn wir da wirklich eintauchen würden in das wahre Leben, würden wir uns ja oft ganz schön umgucken. Ja? Es ist ja eher die Folklore, in die wir da dann abgleiten wollen. Ob wir aber offen sind, auch für dieses neue, fremdartige, das kann sich schon hier zeigen, auf einer Wanderung in einem deutschen Mittelgebirge, mal die Menschen anzusprechen, mal gucken, was sind da auch in unserer deutschen Kultur für Eigenarten noch, ja, regional unterschiedlich und so weiter.
Ja, und das finde ich immer ganz, ganz, also für mich waren viele Touren durch Teile Deutschlands, die ich vorher nicht kannte, exotischer als Andalusien oder Patagonien. Auch wegen der Vielfalt. Es ist schon erstaunlich, wie viel Vielfalt an Lebensformen es in Deutschland gibt. Sagen wir mal, Leute, die so ein bisschen außerhalb des Mainstream leben, also Künstler oder Leute, die nach einem alternativen Lebensentwurf suchen, da bietet Deutschland eine ganze Menge. In München oder in Berlin sind die Grundstückspreise und die Wohnungspreise enorm. Aber das ist in Nordhessen oder in der Lausitz oder in Brandenburg nicht so. Klar kann ich sagen, da will ich nicht hin oder so. Aber man kann, wenn man offenen Auges durch die Gegend läuft, findet man was. Und man findet dann ganz interessante Leute, die tolle Sachen da machen und die sich so ein bisschen aus diesem Zwang herausgearbeitet haben. Das ist mir immer wieder aufgefallen, wie unheimlich groß die Bandbreite an Möglichkeiten ist. Weil wir eben in einem enorm vielfältigen Land leben. Die meisten nehmen das nicht wahr. Weil sie eben, wenn da mal Freizeit ist, nur den Weg zum Flughafen zurücklegen und sofort irgendwo hinfliegen. Das Interessante ist ja eigentlich, dass sich die Sorgen und Nöte der Menschen am anderen Ende der Welt oft von unseren gar nicht so stark unterscheiden. Die haben natürlich ihre individuellen situativen Probleme. Die können enorm groß sein. Aber zum Teil ist es auch tatsächlich, sind es Alltagssorgen, die uns durchaus vertraut sind. Wenn man sich mal, in eine brasilianische Mittelstandsfamilie rein denkt, das läuft oft gar nicht viel anders ab. Die haben natürlich dann schon zu tun mit einem größeren sozialen Gefälle, was um sie herum herrscht. Aber das, was sie eigentlich vom Leben wollen, ne, das ist oft genau das Gleiche. Sie wollen Frieden, sie wollen Familie, sie wollen vielleicht ein bisschen Komfort. Hier brauchen wir eine Heizung, da brauchen sie eine Klimaanlage. Aber es sind ganz kleine Dinge und sie stellen dann fest, wir sind gar nicht so verschieden. Insofern kann man die Vielfalt eben auch auf einem sehr, sehr kleinen Raum finden. Das habe ich in Deutschland immer wieder erlebt und mir hat es geholfen, ja auch gerne hier zu leben einfach. Ne? Ich habe es vorher mal so ein bisschen gering geschätzt. Ne? Sagen mir auch viele, was? Und setze ich in diese Weinstuben rein? So, ja, ich freue mich, dass sie noch da sind, weil die sterben. Ne? Die sterben aus, diese typischen Weinstuben an der Mosel oder in der Pfalz. Ne? Also ich freue mich, wenn solange die da sind, ich setze mich da gerne rein. Es ist immer schön, je mehr Dinge man genießen kann, desto besser geht's einem, glaube ich.
Wenn wir jetzt nochmal schauen auf dein Leben vor der Wanderung von Darmstadt nach Heidelberg, ein Leben viel im Ausland, viel mit ganz spannenden Menschen ja auch zu tun, ganz viele sicherlich intensive Erfahrungen, ein Leben, wo nicht wenige sagen würden, wow, Traum, ja, würde ich auch gerne leben. Was hast du seit dieser Wanderung von Darmstadt nach Heidelberg, also der Kehrtwende sozusagen in deinem Leben, was hast du verloren, was hast du gewonnen?
Zuerst habe ich ja im Grunde beides gemacht. Das hat auch eine lange Zeit ganz gut funktioniert. Ich bin beruflich viel rumgereist, internationale Gesprächspartner auch gehabt und habe dann eben zum Ausgleich, habe ich hier meine Mikroabenteuer erlebt sozusagen. Das ist schon auch ein ganz, ganz schöner Zustand. Ich habe dann irgendwann tatsächlich mich bewusst entschlossen, das Internationale jetzt ein bisschen zurückzufahren. Das kann man als Verlust sehen, ja. Mal ist es auch. Man zahlt immer einen gewissen Preis, ne? Also mal eben jetzt nach Malaga, um Freunde zu treffen, wie ich das vielleicht früher gemacht habe, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Dadurch leiden natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen, die man geknüpft hat in dieser Zeit. Ich fliege tatsächlich gar nicht. Ne? Das ist jetzt aber auch gar nicht, ich bin kein Prediger, der sagt, ihr dürft nicht fliegen, weil es ist. Ich wundere mich nur, dass trotz aller Ängste ums Klima, die ja hochberechtigt sind, mehr geflogen wird denn je. Das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe. Es ist jetzt aber nicht der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist, dass es mir einfach, dass ich mich klaustrophobisch fühle, ne? Und dass das irgendwie nicht mehr geht. Insofern war es eigentlich gar kein freiwilliger Verzicht, sondern es ging nicht anders. Und das ist natürlich ein Verzicht, das ist ein Verlust. Ich habe dadurch aber gewonnen, eben eine Intensivierung der menschlichen Beziehungen in meinem nahen Umfeld. Ne? Und habe dort festgestellt, was es da für tolle Leute gibt, die unheimlich gute Sachen machen, die zum Beispiel tolle Bücher schreiben, aber gar nicht hoch hinaus wollen damit. Die sagen, ach du, vertreib das hier über den lokalen Buchhändler, ich trage dem die hin, mach das im Selbstverlag und dann schaue ich da rein und denke mir, das ist ein super Buch, was der geschrieben hat. Ne? Und dann sage ich, mach mal eine Lesung. Und sagte, ja klar. Und dann machen wir eine Lesung und das kommt gut an. Und das ist was mir wahnsinnigen Spaß macht. Und dann spüre ich den Verlust auch gar nicht mehr von dem anderen.
Du kennst jetzt ja eine Menge von Deutschland, gerade der Mittelgebirge, ja, auch an Wanderwegen. Wenn du jetzt drei empfehlen solltest für unsere Hörerinnen und Hörer, sagen wir mal so, ja, drei schöne Wanderwege in Mitteldeutschland, welche sollten das sein?
Naja, also Nummer eins ist der Rheinsteig, ne? Das ist der Königsweg der deutschen Mittelgebirgswege, geht von Bonn nach Wiesbaden, 340, 50, 60 Kilometer, ich habe es nicht genau im Kopf, 12.000 oder 14.000 Höhenmeter, also schon ganz ordentlich. Das Schöne an dem ist, also man ist sportlich herausgefordert, den hat man mal neu ausgewiesen. Das war früher der Rheinhöhenweg, der so dem Rhein immer folgte, durch die Dörfer durch. Und das ist natürlich inzwischen uninteressant, weil da viel Asphalt ist und so. Aber man hat den mal in den Nullerjahren sehr schön auf Pfade verlegt. Man geht praktisch kaum Asphalt. Man geht meistens wirklich tolle Steige durch die Schieferfelsen, durch die Weinberge, oben durch die Buchenwälder. Gerade diese Uferhänge haben eine unheimliche ökologische Vielfalt an Baumarten. Ne? Also diese kleinen Eichen zum Beispiel, die man früher abgeerntet hat, also wo man auch das Holz gewonnen hat und aber stehen ließ in Strunk und die trieben dann neu aus und sind sehr, sehr alt und sehr, sehr widerstandsfähig, aber sehr klein. Und das wirkt so ein bisschen wie eine Landschaft in Südspanien manchmal, wenn man da durchläuft, wo es ja auch diese kleinen Steinreichen gibt. Ne? Also das ist ein toller Weg, den kann ich rundheraus empfehlen. Man kann den auch wunderbar in Abschnitte unterteilen. Die wenigsten von uns haben Zeit, 3 Wochen da irgendwo auf Tour zu gehen. Aber man kann, weil die Bahn da überall fährt, ne? Man kann von Bonn nach, was weiß ich, nach Linz am Rhein gehen und nächstes Jahr dann ein Stück weiter bis zur Lorelei und dann weiter nach Wiesbaden oder wie man möchte. Man kann sich das also in kleine Etappen unterteilen und kann immer wieder mit der Bahn da anfangen, wo man aufgehört hat. Das ist also ein ganz toller Weg. Wer sich in die andere Richtung orientieren möchte, also dieser Fernwanderweg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest, das ganze Ding sind ungefähr 2700 Kilometer oder so, das ist natürlich zu viel, aber es gibt da sehr schöne Abschnitte innerhalb Deutschlands. Also der Rennsteig, der erste Teil, ist ja sehr bekannt, auch ziemlich viel begangen, muss ich sagen, aber man findet eine ganz gute Infrastruktur dadurch, dass eben da viele gehen. Ich persönlich mag auch den Lausitzer Bergweg ganz gern, da geht man immer auf der Grenze zwischen Deutschland und Tschechien lang, sehr spannend auch, finde ich. Sehr eigenwillig. Die Dörfer sind sehr, sehr schön. Man erwartet das irgendwie gar nicht. Man vermeidet beim Wandern durch Deutschland oft Dörfer, weil sie nur aus
zu viel Menschen.
Zu viel Menschen, ja. Zu viel Eigenheimen, zu viel Carports, zu viel Baumarktästhetik. Ist dort sehr, 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 sehr viel erhalten, sehr, sehr viel Schönes. Das ist also, da kann man sich auch schön Abschnitte rauspicken. Was ich auch sehr mochte, war der Alpsteig als dritte Empfehlung, ne, von ich bin gegangen, so ungefähr Geislingen Steige bis Sigmaringen. Kann man sich auch in mehrere Teile unterteilen. Man läuft immer so schön auf der Traufkante lang. Traufkante heißt, also da bricht die Schwäbische Alb ab und geht so in die Ebene über, die dann nach Stuttgart führt. Und auf der anderen Seite ist der Schwarzwald. Und man läuft immer an dieser Traufkante lang, das ist ein Karstgebirge. Ne? Und eine Blumenpracht, sondersgleichen. Also da findet man Pflanzen, die wo man ansonsten bis nach Slowenien oder so fahren muss, um die zu sehen. Also von der Vielfalt, von der ökologischen Vielfalt fand das auch für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Es gibt da unheimlich viel Höhlen dort, durch Karst ist eben sehr porös, Kalksteingebirge. Und auch sehr viel, ja, weil du das vorhin angesprochen hast, Kultur natürlich zu sehen, die Hohenzollern-Schlösser, die dann plötzlich, so das Zollern auf der Zollernalb, das wächst so aus der Ebene heraus und steht dann plötzlich da wie so ein Märchenschloss. Und man sieht, das ist toll, auch von der architektonischen Dramaturgie, man sieht das tagelang, weil man sich immer wieder neue Ausblicke darauf eröffnen. Das sind schon ganz großartige Dinge und da fehlt mir nichts, da vermisse ich jetzt Patagonien nicht.
Gibt es denn da für dich immer noch auch neue Wege zu entdecken oder sagst du dann, ja, gehe ich den nochmal, weil jetzt wird er vielleicht anders auf mich wirken, ich bin ja auch ein anderer, ich habe mich entwickelt, vielleicht empfinde ich diesen Weg nochmal anders. Ganz konkret, hast du dieses Jahr einen Weg vor zu gehen?
Wir werden nochmal wahrscheinlich in die Lausitz fahren und da möchte ich gerne noch weiter, wir sind vor ein paar Jahren mal den Fernwanderweg der Freundschaft eben bis Polen gegangen und da wollen wir auch nochmal ein Stück anhängen vielleicht. Den Rheinsteig bin ich 2-mal gegangen, also nicht ganz, aber im Großen und Ganzen mit 10 Jahr Abstand, das war schon sehr anders, das Erlebnis. Also man erlebt sich dann, das ist ganz interessant, ne, weil man dann auf sich selbst nochmal zurückschaut und wie war ich damals drauf, an welchem Punkt war ich, jetzt gehe ich da wieder. Das ist eine ganz, ganz interessante Erfahrung. Ja. So einen Weg auch durchaus noch oder zumindest Teile davon nochmal zu machen und mal so ein bisschen, ja, es schließt sich so ein Kreis, ne? Es erlaubt nochmal so eine Bilanz. Und unbedingt weitermachen möchte ich auch mit meinem alten Freund Erkan, ein alter Schulfreund von mir. Wir haben uns auch durchs Wandern so ein bisschen wiedergefunden und am Teutoburger Wald, da fehlt uns auch noch ein Stück. Da möchten wir auch noch von Bielefeld weitergehen. Das Schöne ist ja, man muss das nicht groß planen. Man setzt sich in den Zug und fängt an, ne, insofern.
Sebastian, da wünsche ich dir und euch, also dir und Erkan und deiner Lebensgefährtin und allen, die da eine Rolle spielen, viel Freude in diesem Jahr. Viele schöne neue Erfahrungen. Und danke dir.
Ich danke fürs Interesse und für das schöne Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Sebastians Buch Seelenpfade ist gerade erschienen und ab sofort überall im Buchhandel erhältlich. Weitere Infos dazu und auch nochmal Links zu den Wegetipps von Sebastian findest du am Sonntag im Newsletter. Bis zur nächsten Folge und viel Freude beim Schlendern. When you hurt, then we bleed together.
is up the hill.